und es ist 18.40 Uhr, weiter geht's mit der Kultur.
SWR 2, Journal aus Rheinland-Pfalz.
Mit Marie-Christine Werner. Visuelle Dauerberieselung, die Argonauten bei den Festspielen Ludwigshafen. Publizistischer Dauereinsatz, kleinste Privatzeitung Deutschlands, wird 100 Jahre alt. Künstlerischer Dauerdialog, Positionen des Realismus im Kunstverein Eisenturm in Mainz. Das sind unsere Themen heute bis 19 Uhr. Dazu Musik vom Lorenzo Pretoccatio, die Formation des italienischen Gitarristen, der in Deutschland lebt. Musik also von der CD One Clear Day. Cage Music Circus hatten die ersten Festspiele Ludwigshafen am Samstag einen fulminanten Start. 300 Mitwirkende gestalteten die Performance um und im Pfalzbautheater. Der Schwerpunkt der zweimonatigen Festspiele, die Intendant Hans-Günther Heime ins Leben gerufen hat, liegt in diesem Jahr aber auf der Antike. 7 Inszenierungen aus der griechischen Mythologie stehen auf dem Programm. So wurden gestern Abend zum ersten Mal die Argonauten gezeigt, gespielt vom weltbekannten Theater Laterna Magica aus Prag. Sabine Mahr war bei dem Gastspielauftakt in Ludwigshafen.
Hart schlägt die Axt in den Baumstamm, das Holz splittert. Es sind die ersten Planken für die Argo, das sagenumwobene Schiff, das sich Jason baut, um das goldene Vlies aus dem fernen Kolchis herbeizuschaffen. Mit an Bord seine Mannschaft, die Argonauten, griechische Helden wie Herakles und Orpheus, die Jason auf der Expedition begleiten. Das Prager Theater Laterna Magica hat versucht, bei seiner Umsetzung des mythologischen Stoffes auf sein Markenzeichen zu setzen, die harmonische Verschmelzung von Film und Bühnengeschehen. Polybildschirm hatte der Mitbegründer und Bühnenbildner Josef Svoboda diese Technik einmal genannt. Grundlage dafür ist eine geeignete Kulisse. Bei der Inszenierung der Argonauten sind das 3 große Segel, die an Stahlseilen gehisst werden können. Nicht nur die gespannten Tücher, auch der dunkle Raum dahinter sowie ein hochklappbares kreisrundes Bühnenpodest können als Projektionsfläche für den Film genutzt werden, als Kinoleinwand. Während etwa im Video gefällte Bäume mit fliehenden Wolken überblendet werden, die langsam in tosende Meereswellen mit einem schaukelnden Schiff übergehen, deuten im Vordergrund 6 Tänzer rhythmische Ruderbewegungen an. Begleitet von Percussion und sphärischer Musik ergänzen sich Bild und Szene zu einem einheitlichen Sinneseindruck. Nach Odysseus und Minotaurus widmen sich das Theater Laterna Magica nun zum 3. Mal einem Stoff aus der griechischen Mythologie. Doch mit den Argonauten hat das eine besondere Bewandtnis, Dramaturg Václav Janeček.
This performance was created to order of Greek Olympic Committee.
Die Inszenierung war eine Auftragsarbeit des griechischen Komitees der Olympischen Spiele im letzten Jahr. Denn die Argonautensage hat nicht nur eine Beziehung zu den Olympischen Spielen generell, sondern einen besonderen Bezug zu Volos. Volos hieß ursprünglich Iolkos und ist die Stadt, aus der Jason kam.
Das erklärt, warum Václav Janeček auf die Abenteuerfahrt des Jason setzt und nicht, wie heute meist üblich, die 2. viel dramatischere Episode der Argonautensage ins Auge fasst, den Teil der Geschichte nämlich, in dem Medea ihre gemeinsamen Kinder ermordet, weil ihr Mann Jason Ehebruch begeht. Sicherlich verfolgt eine Auftragsarbeit für die Olympischen Spiele auch zusätzlich ein pädagogisches Ziel, nämlich einem möglichst breiten und zudem noch internationalen Publikum den komplexen europäischen Mythos näher zu bringen. Auf sprachliche Einsprengsel haben die Prager deshalb ganz verzichtet. Leider. Denn die Bilder erklären viel, meist sogar zu viel. Das liegt nicht an dem durchaus gelungenen Bühnenbild, auch nicht an der sehr erzählerischen Choreografie der 13-köpfigen Kompanie. Leider überschreitet aber die überdeutliche Symbolsprache des Videos mehr als einmal die Grenze zum Kitsch. Die Taube etwa, ein Geschenk des alten Phineus, das den Argonauten hilft, die Meerenge des Bosporus zu durchqueren, ist eine strahlend weiße Computeranimation mit hellem Strahlenkranz, die den ganzen Bildschirm füllt. Wasser und Wolken, die Leitmotive, sind oft in tiefem Orange nachkoloriert. Das ist als sinnreiche Anspielung auf die Farben der antiken Vasen gedacht, erinnert hier aber mehr an eine Kitschpostkarte aus den 50er Jahren. Außerdem erweckt der Film die mythologischen Helden, die von den rot- und schwarzfigurigen Vasen bekannt sind, zum Leben, indem er sie animiert. Was grundsätzlich eine reizvolle Idee ist, scheitert aber wieder an der minderwertigen technischen Qualität. Zugegebenermaßen stehen einem tschechischen Tanztheater andere Produktionsmittel zur Verfügung als großen Trickfilmstudios. Aber dem Anspruch, einen multimedialen Poli-Bildschirm zu bieten, ist Laterna Magica in dieser Argonauten-Inszenierung nicht gerecht geworden. Die traditionsreiche Truppe, die in den 50er Jahren der Wegbereiter für multimediale Bühnenshows war, hat sich hier schlicht übernommen. Weniger wäre mehr gewesen.
Die nächsten Vorstellungen von den Argonauten in der Inszenierung des Theaters Laterna Magica heute und morgen Abend jeweils um 19.30 Uhr im Theater im Pfalz-Bau-Ludwigshafen. Parallel zu den Festspielen ist übrigens im gläsernen Foyer des Theaters eine Ausstellung über Antikenstücke zu sehen. Die Schau gibt einen Überblick über 50 Produktionen Hans-Günther Heimes, darunter König Ödipus, Medea und Iphigenie auf Tauris. Eine Meldung aus der Medienbranche. Zum ersten Mal übernehmen ausländische Investoren ein deutsches Blatt. Die Berliner Zeitung wurde gestern von britisch-amerikanischen Investoren gekauft. Die Übernahmen im Medienbereich nehmen also weiter zu und damit die Konzentration zu Großkonzernen. Der Druck auf die Kleinen wird immer größer. Ein Grund mehr für Journal aus Rheinland-Pfalz, sozusagen mitzufeiern, wenn die kleinste Zeitung im Land, das Schifferstadter Tagblatt, in diesen Tagen 100 Jahre alt wird. Geleitet wird das Lokalblatt in vierter Generation von Susanne Geier. Ist, Frau Geier, eine Zeitung mit einer Auflage von 3000 Stück angesichts der gerade angesprochenen Konzentration auf dem Medienmarkt heutzutage nicht ein Anachronismus, also eher etwas für das Museum als für den Frühstückstisch?
Ja, das kann man durchaus so sehen. Allerdings glaube ich, gerade in einem kleinen Ort wie Schifferstadt ist eine Lokalzeitung nach wie vor ein sehr, sehr wichtiges Bindeglied und Kommunikationsträger, besonders hier für Vereine und Institutionen und Parteien. Und als solches sehen wir uns auch nach wie vor und legen eben auch unsere Stärke auf die Lokalberichterstattung. Und solange man, glaube ich, auch noch die positive Rückmeldung all unserer Einwohner hier bekommt, sind wir auch nach wie vor motiviert, im Familienzusammenhalt das Ganze aufrechtzuerhalten und weiterzuführen. Wobei es natürlich wirklich sehr, sehr schwer ist und ohne Familienunterstützung ginge das natürlich gar nicht mehr.
Vielleicht mal zu den Anfängen. Vor 100 Jahren hat Ihr Urgroßvater Emil Geier die Zeitung gegründet, damals den Anzeiger für Schifferstadt. Wie kam es dazu?
Mein Urgroßvater kam aus dem Taubertal, aus einem Ort namens Hochhausen. Der befand sich immer auf Wanderschaft, ist in Schifferstadt gelandet durch einen Zufall. Hier gab es eine kleine Druckerei, die zum Verkauf stand und die er erworben hat. Er begann dann zunächst mit der kleinen Druckerei und hat ein paar Monate später die Zeitung hier ins Leben gerufen und diese am 28. Oktober 1905 gegründet.
Das waren wichtige Ereignisse in den vergangenen 100 Jahren.
Als der Zweite Weltkrieg kam, gab es eine ganz schwierige Situation für meinen Opa dann schon. Die Zeitung musste 1942 zwangsweise eingestellt werden. Es sind ja dann keine Zeitungen mehr erschienen. Und erst 1949 konnte mein Großvater das Tagblatt dann wieder aufleben lassen. In einer sehr, sehr schwierigen Zeit. Aber die Bürger von Schifferstadt haben eigentlich da, glaube ich, auch meinen Opa dazu bewogen, wieder weiterzumachen. Gut für heute, sonst wäre das Tagblatt nicht 100 geworden. Und auch die 70er Jahre waren wohl sehr, sehr schwer. Es gab da ein großes Zeitungssterben. Und auch das haben wir merkwürdigerweise als ganz kleine Zeitung auch überstanden.
Zur Gegenwart, den Mantelteil übernehmen Sie vom Gießener Anzeiger. Wie schaffen Sie es trotzdem täglich, eine Zeitung zu stemmen?
Ja, mit einem kleinen, sehr engagierten Team, das sicherlich sehr oft Überdurchschnittliches leistet. Und mit dem Familienengagement versuchen wir jeden Tag zwischen 4 und 8 Lokalseiten auf die Beine zu stellen. Das ist ein bisschen abhängig von welchem Tag. Samstag ist natürlich die stärkste Ausgabe. Und wichtig natürlich, dass wir auch nach wie vor Anzeigenkunden haben, die bei uns sehr gerne inserieren und die davon ausgehen, dass viele das lesen und ihre Produkte kaufen. Denn das ist unsere Hauptlebensader, neben dem Vertrieb, dem Abonnement natürlich. Ja, mit einem wirklich kleinen, engagierten Team schaffen wir das jeden Tag. Manchmal ist es ein Wunder, denn es gibt auch oft ganz schlimme Pannen. Dann denkt man, jetzt geht's gar nicht mehr weiter. Aber irgendwie schaffen wir es immer, dass morgens die Zeitung im Briefkasten ist.
Welche Panne ist letztens passiert?
Gott sei Dank hatten wir an der Rotation in letzter Zeit keine Riesenpanne. Aber das sind die schlimmsten Dinge. Und da hatten wir auch schon Schlimmes erlebt. Da kam es auch durchaus schon mal vor, dass die Zeitung erst um 12 beim Leser war. Und das ist eine ziemliche Katastrophe. Dann bin ich diejenige, die am Telefon ist. Und das wünscht man niemanden. Also das ist fast nicht auszuhalten. Das ist allerdings jetzt schon ein paar Monate her. Und seither gab es nichts Schlimmes mehr. Gott sei Dank.
Rechnet sich die Zeitung überhaupt für Sie oder ist da eher Selbstausbeutung und Idealismus gefragt?
Idealismus natürlich gehört dazu. Man möchte ja auch die Tradition fortführen und ich glaube, ohne Idealismus könnte man das gar nicht so aufrechterhalten. Aber noch rechnet es sich, vielleicht auch deshalb, weil viel Engagement von der Familie dahinter steckt, natürlich in erster Linie inzwischen von mir. Man muss schon einfach bereit sein, auch 7 Tage die Woche da zu sein und viele Arbeiten in Personalunion zu machen, wofür wir uns natürlich keine Angestellten leisten können. Also Anzeigen, Vertrieb und auch Redaktionsorganisation liegt dann alles in meiner Hand.
Sie haben es vorhin schon angesprochen, die besondere Leserbindung ergibt sich natürlich auch durch die Anzeigen, wahrscheinlich durch die Termine, die in Schifferstadt sind. Wie investigativ können Sie noch arbeiten mit Ihrer Mannschaft?
Trotz kleinem Team schaffen wir es doch immer wieder, ganz interessante Themen für unsere Leser aufzubereiten. Natürlich haben wir ein bisschen ein Handicap, wenn es darum geht, an einem Thema dran zu bleiben. Da fehlen uns einfach die Ressourcen. Es gibt ja auch so die kleinen und großen Skandälchen in so einem Ort. Und dann natürlich sind wir vielleicht ein bisschen im Nachteil gegenüber großen regionalen Blättern, die Redakteure haben, die einfach an einem Thema dranbleiben und dann einen Schritt schneller sind als wir. Aber ich denke, auch da kämpfen wir und versuchen auch wirklich, da am Ball zu bleiben und auch aktuell zu sein.
Wie schätzen Sie, Frau Geier, die Zukunft ein?
Ja, ich denke, dass wir schon noch einige Jahre schaffen werden. Ich weiß nicht, was in 10 Jahren ist. Das muss man einfach abwarten. Und die Zeitungslandschaft hat sich in den letzten Jahren so extrem gewandelt und wird es auch in den nächsten Jahren tun. Aber ich glaube, in einem Ort wie Schifferstadt, der ist so fest verwurzelt, auch mit seiner Heimatzeitung, auch unser Status als Amtsblatt der Stadt, gibt uns immerhin noch so ein bisschen eine Daseinsberechtigung, sodass ich hoffe, dass wir doch noch einige Jahre schaffen werden.
Susanne Geier, Herausgeberin und Macherin der kleinsten deutschen Zeitung, dem Schifferstadter Tagblatt. Zum 100-jährigen Jubiläum gibt es übermorgen einen Festabend im historischen Rathaus und am Freitag ein Leserfest in der Druckerei. Das Südwestfernsehen sendet übrigens in der Reihe Mensch-Leute eine Reportage über den Arbeitsalltag beim Schifferstadter Tagblatt am Samstag um 18.45 Uhr. Zum Tag der jungen Stimme am Samstag wollen 25.000 Chorsänger bundesweit in 200 Konzerten singen. In Rheinland-Pfalz sind 11 Veranstaltungen geplant, teilte der Veranstalter Deutsche Chorjugend mit. Das genaue Programm im Überblick unter www.singen-bewegt.de. Mit einer Ausstellung erinnert die Stadt Frankfurt an die Gründung der Alten Oper vor 125 Jahren. In der Schau mit dem Titel »Mehr als Musik« ist die Geschichte des imposanten Bauwerks dokumentiert. Die Oper war von ihrer Gründung am 20. Oktober 1880 an bis zur Zerstörung 1944 Zentrum des Musiklebens in Frankfurt. Hier wurden Werke von Franz Schreker, Paul Hindemith und Arnold Schönberg uraufgeführt. Nach 1945 gab es einen langen Streit, ob die Ruine des alten Opernhauses abgerissen oder wieder errichtet werden soll. Man entschied sich in den 70er Jahren für den Wiederaufbau. Die Jubiläumsausstellung im Karmeliterkloster in Frankfurt beginnt nächsten Montag. Den Überblick über den Kunstmarkt zu behalten, scheint heutzutage ein Ding der Unmöglichkeit. Zu viel tut sich im In- und Ausland in den einzelnen Sparten. Da fällt positiv eine kleine Ausstellung zum 30-jährigen Jubiläum des Kunstvereins Eisenturm in Mainz auf, die versucht, die verschiedenen Positionen des Realismus in Deutschland darzustellen. Der Maler Dietmar Groß aus Dienheim bei Oppenheim hat sich die Mühe gemacht und die Schau in mehr als einjähriger Vorbereitung zusammengestellt.
Ja, ich glaube, wenn wir Künstler das selbst nicht in die Hand nehmen, wird es schwierig. Dann sind man nur von Mode abhängig und auf die Art und Weise kann ich selbst den Akzent setzen.
Dietmar Groß selbst ist ein realistischer Maler. Seine Bilder sind perfekt im Farbauftrag, überzogen mit Schichten von Lasuren, wirken altmeisterlich und doch äußerst modern. So gibt es ein Bild mit einem edlen Pferdekörper, aus dem der Kopf von Dietmar Groß auf der einen Seite wächst. Auf der anderen Seite, wo sonst das Hinterteil ist, der Kopf eines Chinesen.
Ich arbeite seit ungefähr 3 Jahren mit einem chinesischen Maler zusammen, Yongbo Zhao, der jetzt in München lebt. Die Zusammenarbeit hat sich irgendwie ganz organisch ergeben, auch weil er, genauso wie ich, die Barockmalerei und die Technik liebt. Das heißt, wir haben eine gemeinsame Voraussetzung und malen zusammen an Bildern. Wir schicken uns diese Bilder zwischen München und Dienheim, wo ich mein Atelier habe, mit Transportern immer hin und her, wie große Postkarten, so lange, bis wir mit dem Ergebnis zufrieden sind.
Und so kann es sein, dass ein Bild fast ganz übermalt wieder zurückkommt. Ein Experiment. Im Kontrast dazu steht in dieser Ausstellung ein Mosaik aus winzigen Ölbildern, die kleine Bauklötzchen zeigen, die um den mittelalterlichen Türbogen des Eisenturms angeordnet sind. Oder ist es vielleicht das Innenleben eines modernen Computers? Eine Welt der Technik steht gegen die Geschichte. Auf der anderen Seite poetische Stillleben und Porträts.
Aus Leipzig kommt der Norbert Wagenbrett, der ziemlich nah eigentlich dem deutschen Expressionismus noch verwandt ist. Gross, Dix kann man vielleicht als Anklänge sehen. Er hat eine unglaubliche Einfühlsamkeit, mit der er sich eigentlich den Modellen nähert. Und gleichzeitig ist er detailversessen. Er zeigt eigentlich auch Muster, Strukturen wirklich als Zeitzeugen. Also er ist Zeitgenosse im besten Sinne und zeigt das auch in allen Details, die in dem Bild drin sind.
Neue Sachlichkeit und kritischer Realismus fließen hier in die Bilder ein. Zeitgeist, in einem anderen Fall die Frau als Objekt oder Subjekt, spiegelt sich in Bildern, die als perfekte Illusion des Dreidimensionalen eine nackte Frau in einer Kiste zeigen.
Sie steht so praktisch für eine Position von Frau. Es dreht sich ja nur um Leute der mittleren Generation. Das ist schon wichtig. Das war auch meine Auswahl, weil ich einfach dazugehöre und weil ich da am ehesten was dazu sagen kann. Und Christine Reinkens vertritt so eine psychische Position vielleicht auch hier. Sie stellt was dar, so ein Gefühl von Schutzbedürfnis und gleichzeitig Gefangensein. Das ist so, aber irgendwie eine existenzielle Frage unserer Generation, unserer Zeit auch.
8 Künstlerinnen und Künstler, 8 Positionen des Realismus, die die Vielfältigkeit des Stils, Adaptionen an Vergangenes, aber auch kritische Auseinandersetzung mit dem Zeitgenössischen aufzeigen. Zugegeben subjektiv, dafür aber nicht weniger repräsentativ für das, was in Deutschland derzeit realistische Malerei ist. Eine Schau, die jedes Museum und jede Kunsthalle schmücken würde.
Ein Beitrag von Martina Konrad. Die Positionen des Realismus, zusammengestellt von Dietmar Groß, im Mainzer Eisenturm zu sehen bis zum 3. Dezember. Zum Schluss noch der Hinweis auf die Veranstaltungsreihe Kultur im Foyer. Das Frankfurter Comedy-Duo Queens of Spleens mischt verschiedene Musikstile, gleich ob Samba, Salsa oder Rock. Morgen Abend 19 Uhr im SWR-Funkhaus Mainz. Der Eintritt ist frei. Und noch der Blick aufs weitere Programm in SWR 2. Im Anschluss an die 19 Uhr Nachrichten hören Sie das Abendkonzert mit Werken von Mozart und Dvořák. Und das war für heute das Journal aus Rheinland-Pfalz mit Marie-Christine Werner und Musik vom Lorenzo Petrocca Trio. Thank you.
SWR 2 Nachrichten.
Es ist 19 Uhr. Koblenz, einen Tag nach dem Fund von 22 toten Graugänsen in einem See in Rheinland-Pfalz soll zur Stunde ein Zwischenbericht vorgelegt werden.